No.
Ach, er war dann rechtzeitig. Ja. Ja, dann. Oder wieder hin. Kapitel 13.
Ja. Ja, das war interessant. Also, das ging eben um dieses Ostjordanland für Ruben, Gad und den halben Stamm Manasse. Und dann haben wir uns das einfach auch nochmal ein bisschen angeschaut. Und ja, es ist auch interessant, es ist noch vor, bevor sie durch den Jordan gezogen sind, haben sie dieses Land eingenommen. Und das war schon eine Frage, die der Thomas hatte, wie das sein kann, ja, dass es auch auf der Seite vorm Jordan Land gibt, was man einnimmt. Und im Prinzip muss man sagen, was uns sehr beeindruckt hat, dieses ganze Gebiet war eigentlich von zwei Königen regiert. Von dem Sihon, dem König der Amoriter, der in Heschbon gewohnt hat, und von Og, dem König von Baschan, der oben in ja, Edrei zum Beispiel hat er gewohnt, ja. Und Ashtaroth auch. Und es war einfach wieder interessant, diese Bedeutungen sich anzuschauen, diese Könige, ja. Sihon heißt eben Niederschlagender oder Großer, ja. Und er wohnt in Heschbon, was Klugheit heißt, Berechnung, Intelligenz oder auch Bollwerk, Widerstandsnest. Und er ist ein König der Amoriter, Bergbewohner oder auch beredet. Und der Og, langhalsig heißt es, also er war ja auch einer dieser Riesen, ein Rephaiter, so ähnlich wie Goliath, der also wirklich übergroß war und seine Stadt, wo er gewohnt hat, Edrei, kräftig, mächtig, stark. Und es hat uns einfach wieder beeindruckt. Hier siehst du einfach die Stärke und die Fähigkeit des natürlichen Menschen. Ja. Der stark ist, was auf sich hält, ein Bergbewohner, also nicht etwas, was so gering sich hält, sondern was sich sehr hoch hält. Auch diese Bedeutung, ja, von Heschbon, Klugheit und Intelligenz. Aber in all dem ist es auch ein Bollwerk, ein Widerstandsnest gegen den Herrn. Ja. Und dass sie sogar diese Könige besiegen mussten, bevor sie durch den Jordan gezogen sind. Und ja, von der geistlichen Bedeutung her muss ich sagen, für mich hat es auch so gesprochen, der Jordan ist ja ein geistliches Bild für unser Begrabensein mit Christus. Wir sind zwar in der Taufe durch das Rote Meer gezogen und getauft. Am Anfang unseres Christenlebens erfahren wir eine Taufe. Aber wenn wir durch den Jordan ziehen, ist es eigentlich die Wirklichkeit in unserem Leben von der Anwendung dieses Kreuzes. Ja. Wo das, was wir am Anfang zwar mit bezeugt haben hier, es kommt in unsere Erfahrung hinein, dass das Alte zu Ende gebracht wird und wir dann auch in der Auferstehung leben. Und ja, für mich war irgendwo hier interessant, bevor der Jordan kommt, muss dieses Starke, es muss überwunden werden, es muss zerbrochen werden. Wenn wir so stark und klug und noch mächtig sind, ja, dann das hindert uns, in diese Erfahrung zu kommen. Und das muss der Herr irgendwo zerbrechen. Ja. Das müssen auch wir erkennen, dass wir darauf nicht mehr vertrauen. und es bereit sind, in den Tod zu geben mit dem Herrn. Also das hat mich eigentlich an dem gestrigen, ja, sehr angesprochen, und nicht gestrigen, letzte Woche, als wir das uns ein bisschen angeguckt haben. Ja. Das wäre jetzt mal. Und dieses Rote, was man da noch sieht, das war ganz interessant, das hat der Alexander entdeckt, als er gesehen hat auf der Karte, wie sie dann dieses Land eingenommen haben, dass diese Gebiete, wo sie hin sind, dass es im Endeffekt wie eine Kreuzform hat. Ja. Das ist hier diese rote Skizze noch. Aber das müsste er jetzt vielleicht noch ein bisschen genauer beschreiben. Ja, aber es geht sicherlich hier immer wieder um diese Erfahrung. Mhm. Ja. Des Kreuzes.
Ich fand halt auch interessant, dass eben diese zwei Hauptpunkte, einerseits diese Stärke des Menschen und die Klugheit, dass sie diese beiden, dass sie so ein Bollwerk sind und dass diese beiden Könige, der eine eben für Stärke, kannst du sagen, und der andere mehr für die Klugheit, immer ein Hindernis sind. Unsere eigene Stärke und unsere eigene Klugheit ist immer ein Hindernis für den Herrn. Das ist schon ein Hindernis, überhaupt gerettet zu werden. Und wenn wir dann den Herrn aufgenommen haben, ist noch ein Hindernis, dass der Herr in uns Raum gewinnen kann. Weil wir immer da halt unsere Kraft und unser Vertrauen auch schnell holen. Ja.
Ja.
Und was ich irgendwo interessant fand, ja, das ist halt aufgefallen, dass in diesem Kapitel 13 diese zwei Könige ständig da waren. Die waren immer präsent, die wurden immer wieder erwähnt. Und dann gab es einen Vers über eine Person, das fand ich irgendwo nur so am Rande, es wurde noch der Biliam erwähnt. In dem ganzen Kapitel gibt es einen Vers, der heißt, und den Biliam haben sie auch umgebracht. Das ist eigentlich nur ein kleiner Vers und doch so entscheidend. Weißt, neben dieser Stärke und der Intelligenz und ist der Biliam einer, der gehört fast zu den Freude zu. Weißt, er ist auch ein Widersacher Gottes gewesen in besonderer Weise. Weil Biliam, Philipp, kennst du Biliam, sagt ja schon was, gell, wie er quasi die Feinde Gottes beraten hat, dass Gott gegen dieses Volk steht. Obwohl eigentlich er selber von sich einer war, der behauptet hat, Gott zu kennen.
Ja, er war ich glaube, er wird sogar als ein Prophet bezeichnet.
Genau, ne? Also.
Er hatte eine Beziehung zu Gott.
Gott hat zu ihm geredet.
Ja, und er hat geweissagt, aber ich glaube auch, bei ihm war auch das Problem, er war noch auf dieser östlich vom Jordan. Ja, er war zwar ein Mensch, den Gott benutzt hat, aber da hat das Kreuz nicht gewirkt. Er war immer noch für sich selbst, letztendlich.
Ja. Zu Biliam empfiehlt sich die Mitteilung von
Andreas
Kinzelbach anzuhören, die er ja in Aalen gemacht hat.
Mhm.
Also, die gibt's, wer es
aber. Ich habe es mir schon mal angehört. Ne?
Ja. Ja. Sehr gut, geht er ja einzig über Biliam ein. Wenn man das mal
ernst macht, ist eine Biliam-Person,
eine gute Mitteilung.
In der Geschichte von Biliam steht ja nicht, was mit ihm passiert ist.
Außer dem von ihm.
Aber hier steht jetzt quasi, dass ihn Biliam zum Speer den Wahrsager gebracht und die Söhne Israel mit dem Schwert um. Also da wurde quasi dieses Gericht dann geübt an ihn. Also da ist, wenn du die Geschichte da vorne liest, dann denkst du, ja, gut, wo nichts passiert. Gell. Wo war das jetzt eigentlich in der Geschichte von Biliam?
Das ist
Mose hätte ich auch schon.
Aber was wichtig war, das sind ja hier die Feinde. Das sind die Feinde, die er besiegt werden mussten, damit dieses Land eingenommen werden konnte. Mhm. Und er hat dazugehört.
Ja.
Also auch ihn musst du besiegen, um dieses gute Land einzunehmen.
Ja.
Genau. Und seinen Ratschlag kennt schon, da sind wir bei dem Thema fast von gestern.
Unzucht und Götzendienst. Ja.
Das ist übel, es verdirbt Gottes Volk immer massiv.
Mhm.
Ja.
Kennst du das?
Was ist das, welche Stelle jetzt?
Das ist eigentlich eine Offenbarung, wird das auch erwähnt.
Genau, man kriegt es so einfach gar nicht aus. Wenn du für der Mose liest, dann kriegst du gar nicht so raus, was Biliam denn Böses gemacht hat. Er hat was Böses gemacht, weil Gott hat dann massiv eingegriffen und hat viele Israeliten getötet, weil er so verärgert war. Und Israel hat das Böse getan auf den Tipp von Biliam. Biliam ist zu diesem König da, Balak hieß der, und hat dem Balak einen Tipp gegeben, was er machen soll, damit er Israel schwächen kann. Und diesen Tipp hat Balak angewandt, die Israeliten sind drauf eingefallen und Gott musste massiv richten, Tausende töten. Und erklärt wird es interessanterweise in Offenbarung.
Mein Biliam sowieso ist was überhaupt seine ganze Geschichte, seine ganze Person, da steckt ja eigentlich viel. Die Frage ist, über was man da reden wird. Aber Biliam selbst, seine Vorgehensweise, bis er zu Balak kam, weißt du, wie er dann erst sagt, ja, ich möchte Gott, ich rede nur das, was Gott will.
Und wie gesagt, über ihn würde ich nicht, weil es diesen sehr guten Vortrag von Andreas gibt. Wenn du den anhörst, dann bist du eigentlich voll drin.
Aber den einen Punkt kann man vielleicht trotzdem mal noch bringen. Genau. Aus Offenbarung 2, Vers 14.
Den bösen Ratschlag des Biliam.
Genau. Können wir auch zusammenlesen, wenn man was hat. Offenbarung 2, Vers 14. Ja. Aber ich habe ein weniges gegen dich, dass du solche dort hast, die an der Lehre Biliams festhalten, welcher den Balak lehrte, einen Anstoß vor die Söhne Israels zu legen, so dass sie Götzenopfer aßen und Unzucht trieben. Ja. Das muss man vielleicht jetzt kurz erklären. Es ist interessant, nach der Begebenheit von Biliam wird im Alten Testament erwähnt, dass der König von Moab seine Frauen den Israeliten angeboten hat, dass sie mit den moabitischen Frauen quasi einfach Beziehung haben können, ja, sie sich zu Frauen nehmen. Und das war auf den Tipp von Biliam hin, weil Biliam kannte Gott und er wusste, wenn das Volk sich vermischt mit diesem heidnischen Volk, ja, dann werden sie erstmal, sie haben dann eben Unzucht getrieben, ja, sie haben dann einfach sich die Frauen geholt und sie haben sofort auch angefangen, etwas von diesen Götzen auch mit zu verehren. Das zieht halt sofort, ja, die Männer sind halt leicht beeinflussbar, sagen wir so. Und das war eigentlich wirklich eine schlimme Taktik. Auf diese Weise hat er wirklich es geschafft, das Volk des Herrn zu verderben und dass Gott es am Ende wirklich gerichtet hat und eine große Plage über das Volk brachte. Ja, und wirklich Tausende sind gestorben. Und das ist etwas, was schon ein Kennzeichen ist und eine Warnung. Ja. Wir sind anfällig in diesem Punkt. Ja. Das ist nicht erst jetzt bekannt. Es wird oft als Kriegslist eingesetzt. Ja. Wenn hier jemand dir eine hübsche Frau anbietet, ja, du hast die Möglichkeit, dann muss schon klar sein, wofür du stehst und dass du dem Herrn heilig bist. und dass du jetzt nicht einfach nur drauf eingehst, weil jemand dir hier ein nettes Angebot macht, ja. Und das ist schon eine sehr wichtige Sache, ja, wo wir auch unser Herz bewahren müssen, ja. Ich sehe heute, ja, eine Beziehung in der Welt zu haben, ist ein Stolperstein. Ja. Weil du sehr schnell auch die Dinge der Welt dann auch mit verehrst, ja, du läufst denen auch nach, es lenkt dein Herz vom Herrn ab. Und das wäre eigentlich schon fast eine Überleitung zum Kapitel 14,
genau.
Zum Kaleb. Weil Kaleb heißt von ganzem Herzen sein Name. Und er hat sein ganzes Herz für den Herrn gehabt und sich nicht ablenken lassen. Sollen wir ein?
Nur noch mal durch diesen Rat von Biliam und der Folge von 24.000 sind gestorben.
Ja.
Also in der Unzucht mit den Töchtern Moabs und diese luden das Volk zu den Opfern ihrer Götter ein. Also da steht Unzucht, das ist ja ein Geleit zu den Opfern ihrer Götter. Und das Volk aß und warf sich wieder vor ihren Göttern. Und Israel hängte sich an den Baal Neor.
Okay, aber jetzt gehen wir 14. Also es ist schon Mose 22, glaube ich, ja.
Das ist für mich diese.
Ja, genau. In die Geschichte, 4. Mose 22, sind mehrere Kapitel, wo das dann ein bisschen erklärt wird.
Dann lesen wir Kapitel 14.
Mhm.
Ja, können wir so reihum lesen. Der Jüngste darf anfangen.
Und dies ist es, was die Söhne Israels als Erbe im Land Kanaan erhielten, was ihnen der Priester Eleazar und Josua, der Sohn des Nun, und die Familienoberhäupter der Stämme der Söhne Israel als Erbe austeilten. Durch das Los, ja.
Mhm.
Ja.
Durch das Los ihres Erbteils, wie der Herr durch Mose geboten hatte, betreffs der neuen Stämme und des halben Stammes.
Denn das Erbteil der zwei Stämme und des halben Stammes hatte Mose jenseits des Jordan gegeben. Den Leviten aber hatte er kein Erbteil in ihrer Mitte gegeben.
Amen. Denn die Söhne Josef bildeten zwei Stämme, Manasse und Ephraim. Und man gab den Leviten kein Erbteil im Land, außer den Städten zum Wohnen und deren Weideplätzen, für ihr Vieh und für ihre Habe.
Wie der Herr dem Mose geboten hatte, so taten die Söhne Israel, und sie verteilten das Land.
Da traten die Söhne Juda vor Josua in Gilgal. Und Kaleb, der Sohn des Jephunne, der Kenasiter, sagte zu ihm: Du kennst das Wort, das der Herr zu Mose, dem Mann Gottes, meinet und deinetwegen in Kadesh Barnea geredet hatte.
40 Jahre war ich alt, als Mose, der Knecht des Herrn, mich von Kadesh Barnea aussandte, um das Land auszukundschaften. Und ich brachte ihm Antwort, wie es in meinem Herzen war.
Meine Brüder aber, die mit mir hinaufgezogen waren, machten das Herz des Volkes verzagt. Ich aber bin dem Herrn, meinem Gott, treu nachgefolgt.
Amen.
Da schwor Mose am demselben Tag: Wenn ich das Land, auf das dein Fuß getreten ist, dir und deinen Söhnen verewigt zum Erbteil wird. Denn du bist dem Herrn, deinem Gott, treu nachgefolgt.
Und nun siehe, der Herr hat mich am Leben erhalten, wie er geredet hat. Es sind nun 45 Jahre, seitdem der Herr dieses Wort zu Mose geredet hat, als Israel in der Wüste umherzog. Und nun siehe, ich bin heute 85 Jahre alt.
Ich bin heute noch so stark wie an dem Tag, als Mose mich aussandte.
Amen.
Wie meine Kraft damals, so ist meine Kraft jetzt. Sowohl zum Kampf, als auch um aus- und einzuziehen.
Amen.
Und nun gib mir dieses Gebirge, von dem der Herr an jenem Tag geredet hat. Denn du hast an jenem Tag gehört, dass die Enakiter dort sind und große feste Städte.
Weiter.
Vielleicht ist der Herr mit mir, dass ich sie vertreibe, wie der Herr geredet hat.
Amen.
Da segnete ihn Josua und gab dem Kaleb, dem Sohn des Jephunne, Hebron zum Erbteil.
Daher wurde Hebron dem Kaleb, dem Sohn des Jephunne, dem Kenissiter zum Erbteil, bis zum heutigen Tag, weil er dem Herrn, dem Gott Israels, treu nachgefolgt war.
Der Name Hebrons war aber vorher Kiriat Arba. Er war der größte Mann unter den Enakitern gewesen. Und das Land hatte Ruhe vom Krieg.
Amen. Amen. Danke, Herr, wir loben dich. Ja.
Es gibt ja noch eine weitere Fortführung von dem, was wie es um Kaleb geht. Es ist in Kapitel 15.
Söhne Enaks, Sheshai und Ahiman und Talmai, Kinder Enaks.
Mhm.
Und von dort zog er herauf gegen die Bewohner von Debir. Der Name von Debir war aber früher Kiriat Sefer.
Und Kaleb sagte, wer Kiriat Sefer schlägt und es einnimmt, dem gebe ich meine Tochter Achsa zur Frau.
Dann nahm es Othniel ein, der Sohn des Kenas, der Bruder Kalebs, und er gab ihm seine Tochter Achsa zur Frau.
Und es geschah, als sie herbeikam, da trieb sie ihn an, von ihrem Vater ein Pferd zu führen. Und sie sprang vom Esel herab. Da sagte Kaleb zu ihr, was hast du?
Sie sagte, gib mir einen Segen, denn ein dürres Südland hast du mir gegeben. So gib mir auch Wasserquellen. Da gab er mir die oberen Quellen und die unteren Quellen.
Das war das Erbteil des Stammes der Söhne Juda nach ihren Sitten.
Also das heißt, dass Kaleb hat ihr das gegeben. Und sie war die Frau von seinem Bruder, oder?
Ja, nee, sie war Bruder gehabt auch von der Sohn Bruder hat einen Sohn Bruder. Gehabt.
Von seinem Neffen.
Was denn Neffen?
Das ist der Sohn vom Bruder?
Ja. Achso, das ist die Neffe, ja, stimmt. Das hat sich so weit gekürzt. Wer hat sie verheiratet mit ihm?
Und zwar zwei Cousins.
Herr Jesus, Amen. Ja. Mir ist so gut, wie er hier sagt am Anfang. 40 Jahre war ich alt, als Mose, der Knecht des Herrn, mich von Kadesh Barnea aussandte, um das Land auszukundschaften, und ich brachte ihm Antwort, wie es in meinem Herzen war. Meine Brüder aber, die mit mir hinaufgezogen waren, machten das Herz des Volkes verzagt. Ich aber bin dem Herrn, meinem Gott, treu nachgefolgt. Amen. Oder wörtlich, und ich habe die Nachfolge hinter dem Herrn, meinem Gott, her erfüllt. Herr Jesus, Amen. Amen. Und Vers 11, ich bin heute noch so stark wie an dem Tag, als Mose mich aussandte. Wie meine Kraft damals, so ist meine Kraft jetzt, sowohl zum Kampf als auch um aus- und einzuziehen. Amen. Und nun gib mir dieses Gebirge, von dem der Herr an jenem Tag geredet hat. Herr Jesus, danke Herr, diese Kraft, die wir in dir haben.
Ja, Herr Jesus.
Ja, eine Kraft, die auch nicht abnimmt.
Amen.
Ja, Herr. Amen. Mit dir werden wir nicht müde. Amen. Ermatten nicht.
Amen. Siehe, der Herr hat mich am Leben erhalten, wie er geredet hat. Oh, Jesus.
Eine andere Übersetzung sagt bei diesem Vers 14,8: Meine Volksgenossen aber, die mit mir gezogen waren, nahmen dem Volk allen Mut, während ich Jahwe meinem Gott vollen Gehorsam bewies. Schau stark. Ja, bei meinem Gott vollen Gehorsam bewiesen.
Amen. Hier, sie machten das Herz zerfließen, heißt es aus. Ja, wir können die Herzen der Geschwister entmutigen oder ermutigen. Ja. Je nachdem, worauf wir schauen.
Ich aber bin dem Herrn, meinem Gott, treu nachgefolgt. Aber obwohl sie das Volk, das Herz des Volkes verzagt gemacht haben und da sie negativ waren, ist er aber doch treu nachgefolgt.
Das vielleicht am Anfang, wo das Land noch nicht eingenommen war, saß. Ja, konnte man entmutigt sein, aber und halt diese Belohnung, die dann Kaleb am Ende bekommen hat, das war noch nicht so sichtbar. Und er war trotzdem dem Herrn treu. Und ich glaube auch heutzutage ist auch so, dass ist oft nicht sichtbar, aber der Herr wird belohnt.
Amen.
Ja, aber der Herr hat ihnen ja das Land versprochen. Und sie haben es ausgekundschaftet und haben gesagt, wir können es einnehmen. Da waren da halt nicht die anderen.
Genau, ich meine, es war noch nicht eine Tatsache da.
Ja.
Sie hat dem Herrn aber geglaubt.
Ja, genau. Ja.
Also an der Stelle gefallen mir sowieso ein paar Dinge. Zum einen, dass Kaleb nicht alleine war. Dass es Josua auch gab, dass es zwei waren. Das ist sehr wichtig damals bei dieser Kundschafter-Sache.
Ja.
Sagst Gott, er stellt ja hier eine Minderheit gegen die Mehrheit. Also die Mehrheit waren 10. 10 sagen, lasse. 2 sagen, nee, Land einnehmen. Schon da kannst du jetzt einiges lernen. Nicht immer die Mehrheit ist auf dem Weg, den Gott geht. Sehr wichtig. Das ist, sogar wenn es überträgt auf die heutige Situation der Christenheit, völlig identisch. Die Mehrheit der Christen heute gehen nicht den Weg, den Gott geplant hat für heute. Das ist leider Tatsache. Ja. Gott hat auch für heute dieses Zeitalter einen klaren Weg, wie man als Christ leben soll und was man auch bauen soll, verstehst du? Nur eine Gruppe zu haben, eine Gruppe zu machen, das ist nicht Gottes Vorsatz.
Ja.
Er hat eine genaue Vorstellung, so wie wir vorher gesungen haben. Die Gemeinde, ja, sein Plan, sein Vorsatz. Dass sich nur Christen irgendwie versammeln, das ist nicht Gottes Vorsatz. Er schreibt sogar vor, wie. Ja, das ist sehr wichtig. Und nur weil die Mehrheit es jetzt sich gar nicht kümmert, dürfen wir nicht denken, naja, kümmern wir uns auch nicht. Die Mehrheit kümmert sich nicht, wir kümmern uns auch nicht. Ja. Die Mehrheit muss schon Recht haben. Wenn die Mehrheit Recht hat, dann darfst du gar nicht gläubig werden, weil die meisten sagen, gibt keinen Gott. Aber das ist fast immer so, die Mehrheit hat meistens nicht Recht. Erstaunlicherweise, ja. Die Frage ist immer, was sagt Gott und was schreibt Gott vor? Gott sagt, Land einnehmen. Ob jetzt 10 sagen, nee, da hat es Riesen, weil es gibt immer Argumente, Gottes Plan und Vorsatz nicht zu tun. Auch heute, die Christen sagen, ja was, diese Spaltung kannst du gar nicht überwinden, mach einfach weiter, geht gar nicht. Und bringen dir auch 100.000 Argumente, warum es nicht geht. Und Gott sagt, es ist mir alles egal, was ihr sagt. Ich habe gesagt, es geht. Und das ist sehr kostbar. Und da gefällt mir auch, dass es nicht einer war, 1 zu 11, 2 zu 10. Immerhin, es ist zwei.
Zwei Zeugen.
Zwei Zeugen genügen oft. Einer, zwei. Dann war die Sache schon fest. Und diese halten fest an dem, was Gott sagt. Und Kaleb ist halt einer davon und sagt, okay, ich stelle mich auf Gottes Seite. Und das hat mich jetzt irgendwie auch sehr berührt. Ich kenne ja die Geschichte auch gut. Weißt du, Kaleb und Josua mussten ja dann was machen mit dem Volk? 40 Jahre. Ja, genau. Aber dann hätten sie ja rein sollen. Aber sind nicht. Und jetzt musste Kaleb und Josua 40 Jahre umsonst im Ring laufen. Obwohl sie im Kopf wussten, das ist alles Quatsch, was wir hier machen. Die wussten. Da geht's rein und gut ist, Gott hat's gesagt. Und sie liefen 40 Jahre umsonst mit dem Volk mit. Das war auch interessant. Und Kaleb hat sogar, jetzt steht ja 45 bis jetzt an dem Punkt waren, er hat nichts verloren. Das hat mich heute sehr berührt. Er hat an Kraft und Stärke und alles nichts verloren. Obwohl er umsonst mitgelaufen ist. Und auch älter war er ist. Aber das gefällt mir an Gott, wenn du ihm treu bist, selbst wenn du Zeit verlierst, scheinbar. Gott rechnet dir das an. Du verlierst nichts. Keine Kraft und nichts. Das ist ganz stark. Das habe ich noch nie so positiv, so gut gesehen wie jetzt. Wenn du zu Gott hältst, selbst wenn du scheinbar einen längeren Weg gehst, der Weg war ja super lang, 40 Jahre immer da im Kreis, da kommen auch Kilometer zusammen. Das war nicht umsonst für Kaleb. Er hat nichts verloren. Er blieb gleich stark. Wow. Und sagt, Herr mit dem Land, was, Riesen, Die machen wir jetzt erst recht fertig.
Amen.
Ah ja, das ist. Amen. Das ist faszinierend, das fasziniert mich.
Ja. Was halt wirklich sehr positiv ist, ist seine Beständigkeit. In 4. Mose 13, da wird ja die Geschichte beschrieben, wie sie da dieses Land erkunden. Da heißt dann, und sie gingen hin und kamen zu Mose und zu Aaron und zu der ganzen Gemeinde.
4.
Mose 13, Vers 26. Und zu der ganzen Gemeinde der Söhne Israel in die Wüste, Paran nach Kadesh, und sie erstatteten ihnen und der ganzen Gemeinde Bericht und zeigten ihnen die Frucht des Landes. Und sie erzählten und sagten, wir sind in das Land gekommen, wohin du uns gesandt hast, und wirklich, es fließt von Milch und Honig über. Und das ist seine Frucht. Soweit waren wir alle begeistert, das zu hören war gut, gell? Allerdings ist das Volk stark, das in dem Land wohnt, und die Städte sind befestigt und sehr groß. Und auch die Söhne Enaks haben wir dort gesehen. Amalek wohnt im Lande des Südens. Und die Hethiter und die Jebusiter und die Amoriter wohnen auf dem Gebirge. Und die Kanaaniter wohnen am Meer und am Ufer des Jordan. Soweit ist es jetzt wieder ziemlich negativ. Ja? Erst zeigt er, es ist ein gutes Land, und sagt er aber so, so, so. Und jetzt heißt, und Kaleb beschwichtigte das Volk. Die waren also schon ein bisschen in Aufregung, wo sie das gehört haben. Das gegenüber Mose murrte und sagte, lasst uns nur hinaufziehen und es in Besitz nehmen, denn wir werden es gewiss bezwingen.
Halleluja.
Weißt du, diese Haltung, die er mit 85 hat, hat er mit 40 auch gehabt. Er hat dieses Land gesehen und er hat eigentlich gesehen, das ist ein Land, das können wir nicht einnehmen. Das kannst du nicht einnehmen. Sie waren zwar stark, aber die waren ja noch stärker. Befestigte Städte, Leute ohne Ende. Und dann geht es weiter, das sagt, aber die Männer und so, die mit ihm hinaufgezogen waren, sagten, wir können nicht gegen das Volk hinaufziehen. Und dann sagen sie später nochmal hier, das Land, das wir durchzogen haben, um es auszukundschaften, dieses Land ist sehr, sehr gut. Wenn der Herr Gefallen an uns hat, so wird er uns in dieses Land bringen und es uns geben. Ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Nur empört euch nicht gegen den Herrn und fürchtet doch nicht das Volk des Landes, denn unser Brot werden sie sein.
Amen.
Weißt du, was mich hier beeindruckt ist? Er hat wirklich Glauben gehabt.
Ja.
Und er hat diesen Glauben bewahrt. Weißt du, wir haben manchmal auch einen starken Glauben, Denkens zu haben, aber morgen haben wir schon wieder vergessen. Aber er hält fest, weißt du, 45 Jahre wartet er drauf, in das Gebirge zu marschieren, wo die größten Bollwerke sind. Ja, das ist ja nicht das Gebirge, wo die Schwächlinge sitzen, sondern das ist das Oberbollwerk. Die Enakiter, lauter so Goliaths, die warten nur drauf, dass du Zwergle kommst, und er sagt, mit dem Herrn schaffen wir es.
Amen.
Nach 45 Jahren, jetzt geht es endlich los. Gell? Wie heißt Kaleb?
Von ganzem Herzen heißt sein Name.
So muss sein, von ganzem Herzen. Komm. Ja, und er hat sie auch besiegt,
weißt
du? Er hat nicht nur die Vision gehabt, er hat den Glaube gehabt und er ist auch gegangen.
Mein Büchlein.
Jo.
Ich kann es auch mal lesen, aus einer Reihe. Ich
darf mal nein, Bruder.
Irgendwie hat ihn gedacht, Kaleb heißt Hund. Hat's nicht irgendwie jemand mal gesagt?
Ja, Hund heißt.
Ich habe mal überlegt, wenn man so mit dem Kaleb.
Also die erste Bedeutung heißt Hund, Bella, pack an, ja. Der Kühne. Oder zweitens, der mit dem ganzen Herzen. Ja, wie ein Herz. Ja.
Ich habe, weißt du, warum der Hund in einer Hinsicht im Sinne eines, obwohl er kühnisch war, er auch demütig. Weißt du, er hat irgendwie beides gehabt. Er hat nämlich gesagt, wenn Gott mit uns ist, werden wir es besiegen. Er hat nicht gesagt, ich bin stark, ich schaffe es. Er war sich im Klaren, ohne Gott hat er keine Chance. Wenn wir, er sagt sogar hier, das finde ich stark, er sagt, wenn der Herr Gefallen an uns hat,
ja.
Weißt, er ist nicht nur Sache des Glaubens, sondern er sagt, wenn der Herr Gefallen an uns hat.
Ja.
Das heißt, er ist sich auch bewusst, dass der Herr nur auch mit ihm ist, wenn der Herr auch, wenn er auch dem Herrn gefällt. Weißt, also du, manchmal denkst du, der Herr wird immer mit mir sein. Wir hatten mal auch gesagt, er hat eine Firma aufgemacht und hat gesagt, der Herr wird mit uns sein und dann war er leider nach einer gewissen Zeit. Der Herr war halt doch nicht mit ihm. Der Herr, dem Herr hat es gar nicht gefallen, scheinbar, was er für Firma gemacht hat. So schwer hätte sie vielleicht heute noch gehört. Gell? Das heißt, manchmal tun wir was und der Herr will gar nicht. Gell? Er sagt, aber wenn der Herr Gefallen an uns hat, so wird er uns in dieses Land bringen und es uns geben.
Ja, der Herr hat es ihnen ja auch verheißen. Gell?
Ja, hat sie ihnen verheißen, aber trotzdem muss trotzdem der Rest passen. Weil die andere Generation, denen hat es auch verheißen, aber sie haben es nicht eingenommen.
Stimmt.
Sondern erst ihre Kinder. Mhm. Weil da hat es Gefallen nicht gepasst. Er sagt, ich habe keinen Gefallen an euch.
Mhm.
Und deswegen hat er sie nicht reingelassen.
Mhm.
Ja, er hatte Glauben und auch Demut. Ja. Also es ist auch sehr wichtig, dass wir hier in der Sache immer noch vom Herrn abhängig sind, ja, auch im Glauben. Das stimmt wirklich. Manchmal wird so sehr Glaube betont. Ja, kenne auch solche Fälle, ja, gerade die eben, dann wird auch gepredigt, ja, glaube nur und Gott gibt dir alles, was du dir wünschst. Ja. Und dann machen manche echt daraus solche Dinge, aber es braucht so eine, ja, auch diese Haltung, wenn der Herr Gefallen an uns hat, also dass wir auch sein Gefallen suchen und nicht einfach nur unser eigenen Gefallen leben und dann glauben, der Herr wird mir schon die beste Prüfnoten geben, weil passt ja. Nein, es ist auch die Frage, suche ich sein Gefallen? Ja. Aber er steht schon dafür, wenn wir nach seinem Reich uns ausstrecken. Ja.
Es ist auch sehr bedeutungsvoll, dass Kaleb hier nicht immer nur als Kaleb erwähnt wird, sondern sein Vater wird immer mit erwähnt.
Mhm.
Und sein Vater ist hier sehr bedeutungsvoll. Der hat mehrere Bedeutungen. Die erste ist, der sichtbar wird, der Erscheinende.
Jefune,
ja, heißt der Erscheinende, der sichtbar wird. Sehr positiv. Zweitens, er ist Gott, wird gewendet, versöhnt. Und drittens, Wegbahner, für den ein Weg bereit ist. Und viertens, sogar noch tätig und geschickt. Also, sein Vater hier ist auch ein Schlüssel, warum er so ist, wie er ist. Der Erscheinende, verstehst du? So, er ist einer, dem Gott erscheint.
Mhm.
Er geht seinen Weg nicht aufgrund Vorstellungen, Ideen, Meinung und Intelligenz, sondern ihm ist Gott erschienen.
Mhm. Mhm.
Das will die Schrift uns hier zeigen. Darum wird es immer erwähnt, hier ein paar Mal, der Sohn des Jefunne, der Sohn.
Gott
oder auch, für den ein Weg bereit ist. Mhm. Sein Vater heißt, für den ein Weg bereit ist. Das heißt, er weiß, Gott gibt einen Weg.
Mhm.
Und wenn Gott einen Weg gibt, wer will dich aufhalten, Philipp?
Mhm.
Wenn du dir Wege suchst, ups, weiß ich nicht, dann kann es mal gut gehen oder auch mal nicht. Das ist dann 50-50, ja. Aber wenn du den Weg von Gott bereitet hast, wer will dich aufhalten? 10 Kundschafter, die sagen, es klappt nicht. 100 Leute, die meinen, das geht sowieso nicht.
In der Kita.
Riesen, Mäuse, egal was, große Kleine. Das finde ich so wunderbar. Ja? Wir sollten Menschen sein, denen der Herr erscheint, denen der Herr Wege bereitet und die sich dann durch nichts und niemand aufhalten lassen. Das ist wichtig. Dann hast du auch ein relativ spannendes Leben, das garantiere ich dir.
Ja. Du gehst dann vielleicht auch mal im Kreis und es wird komisch und seltsam, aber es macht nichts. Wenn Gott dabei ist, wenn er die Dinge sagt, das kann ich jetzt aus meinem Leben sagen, wenn du dich da drauf stellst, das ist immer, positiv.
Ja.
Du hast immer Gott im Rücken. Weißt du, ich brauche nicht bestimmte Leute im Rücken. Ihn im Rücken, Wilfried im Rücken, das ist zwar gut und nett, aber nur wenn sie auf der Seite Gottes sind. Mhm. Da hast du einen Mann, über John So hast du vielleicht auch mal gehört, ne? Weil du hast ihn im Rücken, jetzt hast du ihn nicht mehr im Rücken, meine Güte. Egal. Weißt, wir müssen wirklich lernen, ihr Jugendlichen, ihr müsst es besonders lernen. Nicht von irgendwelchen Menschen abhängen. Von ihren Ideen, Meinungen oder sonst was. Wenn es auf einmal nicht mehr übereinstimmt mit dem, was der Herr gesagt hat, vergiss es. Lass ab. Halte nicht fest an Personen. Selbst wenn es dein Papa ist. Dein Papa in die Irre geht, sorry, darfst nicht mit in die Irre gehen. Das ist zwar hart, aber darum geht's. Brauch die klare Erscheinung des Herrn.
Ja.
Und der muss sich, wie es hier dann heißt, völlig treu sein. Und dann musst du auch immun gegen alle Angriffe des Feindes. Das ist die Immunität, die du kriegst, weil du ihn völlig als den, der dann stärkt, der den Weg bereitet. Selbst wenn es dann 45 Jahre dauert. Mensch, ich hätte aber damals. Jetzt bin ich 85 langsam. So, alles kann werden.
Ja.
Nein. Das ist kostbar. Und was, wo war das? Hat er nicht die Stadt Hebron?
Ja, doch.
Ja, Hebron.
Hebron heißt Gemeinschaft. Das hat mich schon damals beeindruckt. Ja. Gemeinschaft.
Ja.
In allererster Linie mit dem Vater und mit dem Sohn und dann mit all denen, die die Gemeinschaft auch haben. Drum auch nicht alleine. Ich und mein Herr. Solche Leute habe ich auch schon gehört. Ich habe klare Offenbarung vom Herrn. Okay, wie sieht es mit Gemeinschaft mit dem Rest aus? Wilfrieds Lieblingsvers, Apostelgeschichte 2,42. Die vier Säulen des Gemeindelebens. Ja. Sie blieben aber beständig.
Genau.
In
der Lehre.
Der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft.
Im Brotbrechen
und im Gebet. Ja. Halleluja.
Ja.
Ich wollte noch.
Ich bin völlig fertig.
Ich habe es schon am Sonntag erwähnt, in der Gemeinschaft, erinnern sich heute halt jeder zu euch sagen. Mich hat es berührt, also dass wir haben über das Gleichnis in Lukas 19 gesprochen, über die Sklaven mit den Pfunden, die sie von dem Herrn bekommen haben. Und ich habe wirklich gar nicht gesehen, dass es waren nicht nur die Sklaven, die Pfunden bekommen haben, sondern auch das Volk. In Vers 14, ich habe leider in den Elfenfällen, also steht geschrieben, seine Bürger aber hassten ihn, also den Herrn, den König, ja, und schickten eine Gesandtschaft hinter ihm her und ließen sagen, wir wollen nicht, dass dieser über uns König sei. Er ist, ja. Und am Ende hat auch der König zu ihm gesprochen, 27 ganz am Ende, ja. Doch jene meine Feinde, die nicht wollten, dass ich über sie König würde, bringt her und erschlag sie vor mir. Und es hat mich auch beeindruckt mit diesem, ja, das ist so wichtig, nicht auf die Mehrheit zu schauen. Ich habe gesehen, diesmal ist mir bewusst, dass der letzte Sklave, der dann kam zum Herrn oder zum König, Elberfelder ist ein strenger Herr, Mann, ja, in 22, in Matthäus 25 steht geschrieben, dass er ein härter Mann ist, in 24 oder sogar, also es sieht so, so wie er den König darstellt, dass er wirklich ein Böse ist und der will halt nur Nützen haben und so weiter. Und so hat woher hat er dieses Denken bekommen? Die anderen waren treu dem König. Und der Letzte war untreu, weil er hat sich von den ganzen Bürgern beeinflussen lassen. Und ich glaube, vielleicht am Anfang war er gar nicht so drauf. Nur am Ende, also der, im Laufe der Zeit, der ist untreu geblieben. Also das ist das Gegenteil von Kalle. Und ich glaube, das hat mich auch sehr berührt. Wir haben alle von dem Herrn was bekommen. Die Frage ist, wie wir das bis ans Ende halten, ob wir es vermehren, ob wir wirklich mit dem Herrn in der Beziehung das Ganze noch vermehren oder ja, sich von der Welt beeinflussen und dann irgendwie das schläft alles ein, was wir bekommen haben.
Genau. Also was beim Kaleb sicher sehr, sehr positiv ist, auch beim Joshua, eben, dass sie zwei waren und dass sie beide klar waren. Irgendwie, die Joshua selber war vorher schon eine Person, die klar war. Beim Kaleb, der kommt jetzt hier erst raus, er ist klar, was Gott macht. Und er hat Gott verstanden. Die Masse hat Gott nicht verstanden. Moses sagt, muss immer wieder sagen, ihr habt nichts kapiert. Gott sagt immer wieder, was habt ihr eigentlich kapiert? Gott sagt zu ihnen, ich habe euch die Zeichen gesehen, gezeigt, ich habe euch aus dem Land herausgeführt. Was habt ihr verstanden? Was habt ihr an mir erkannt? Das heißt, es war immer dieser Mangel an Beziehung. Und Kaleb und Joshua hatten diese Beziehung. Und diese Beziehung hat sie auch so fest und ausgerichtet. Mhm. Weißt du, stehst gegen, das finde ich schon stark, das ist gar nicht zu unterschätzen, du stehst mit 12 Leuten im Bund, du gehst in dieses Land, du kommst zurück, und 10 sagen, das war nichts. Und dann steht das ganze Volk auf und alle sagen, es war nichts. Und du musst warten, dass das demnächst Steine fliegen. So war die Stimmung. Mhm. Weißt du, es war nicht nur kleine Diskussion, was meinst du, sondern da ging es schon ein bisschen härter zur Sache. Es war nicht viel, da wären Steine geflogen. Mhm. Der Herr musste noch kommen, die Wolke musste runterkommen, dann haben sie gemerkt, oh, jetzt.
Das steht ja da. Das
ja, das ist.
Das stand da.
3. Mose 13.
Und die ganze Gemeinde sagte, dass man sie steinigen soll.
Ja. Weißt du, musst du mal vorstellen, dass du sagst deine Meinung und dann sagt man steinigt sie.
Also 14, 10.
Weil es halt im Recht nicht passt. Ja.
Weißt du?
Ja.
Steinigt sie. Das fällt mir nicht, was die sage, weißt
du? Das war sie wirklich die Bierhitze.
Ja, wahrscheinlich auch frustriert und sich gefürchtet, die ganze Zeit durch die Wüste gelaufen.
Aber er hat Gott auch die Steine nicht zum Steinigen gegeben, sondern zum Bauen. Ja,
wahrscheinlich.
Weißt du, und dann aber in der Situation klar zu bleiben, das ist eigentlich sehr, sehr gigantisch. Das ist sehr wichtig. Und auch klar zu bleiben in der Situation und weiter für den Herrn aufzustehen. Weißt du, er steht nicht für eine Lehre, er steht nicht für eine Theorie, sondern er steht für das, was Gott verheißen hat.
Ja.
Das ist halt ein Unterschied. Ja? Wenn du für das Wort stehst und für die Wahrheit stehst, da kannst du immer stehen. Aber für Menschen stehen nicht. Die standen nicht für Mose da. Die haben nicht gesagt, wir stehen für Mose da. Ja. Sie stehen für das, was Gott seinem Volk verheißen hat.
Genau.
Und das hat sie ans Ziel gebracht. Und es ist, was auch hier siehst, es war aber auch ein schweres, wie soll ich sagen, das liest sich so locker,
ja.
45 Jahre, weißt du, ja. In den 45 Jahren, der Rest ist alles gestorben, du hast deine ja. Bekannte, deine Freunde, die haben dich alle verlassen, die sind alle gestorben, weißt du, und ja. Du bist da am Schluss da, eigentlich, ich weiß gar nicht, ob alle dich so toll anschauen, wir sehen die und sagen, wow, weißt du, da gab es bestimmt genug, die haben gesagt, da, meine ganze Verwandte sind gestorben und der rennt immer noch rum. Da war nicht bloß Lob und Anerkennung genau. Oder sowas, sondern auch Neid und die Menschen sind ja leider nicht nur so. Und du merkst auch, hast deine Weggefährte verloren.
Ja.
Weißt du, im Gemeindeleben, wie viele Weggefährte haben wir schon verloren? Ja. Ja. Du gehst voran und immer wieder gehen Menschen ja. weg. Mhm. Nicht, weil sie sterben, sondern weil sie halt ihren Weg gehen. Ja.
Genau, geistlich sterben.
Genau. Und ja. Dann ist die Frage, bleibst du dann auf diesem Weg, den der Herr gezeigt hat, das finde ich halt wichtig, weil ja. Kaleb hat eigentlich nicht einer Idee gefolgt. Du kannst ja Ideen folgen, das kannst ja auf Ideen übertragen, da ist aber negativ. Aber wenn du dem Wort treu bist und dem Herrn treu bist, das, was der Herr dir zeigt, dann ist es nicht immer nur angenehm. Mhm. Aber am Ende, gell, Joshua und Caleb haben den Sieg errungen. Das war eigentlich das, was sie auszeichnet. Weißt? Sie sind ein gutes Bild für den, der steht, der
bis am Ende.
Genau. Wie in dem Gleichnis in Lukas, die, wo am Ende mit ihrem Talent noch gearbeitet haben, die haben am Ende was vorzuweisen. Der Herr kommt und sagt, hier habe ich vermehrt. Der Herr sagt, zwischendurch erstarrt, alles vergeblich. Und der Herr ist ein Belohner.
Amen. Ja.
Und das ist wirklich so, Caleb und Joshua, das ist nicht nur alles nett gewesen. Das ist immer auch unsere Vorstellung. Wir sehen immer, ich weiß auch nicht, wir sind Hollywood geprägt. Also ich als Kind habe immer Hollywood sehr. Den Helden ging es immer alles so gut und prima, wenn da alle zu applaudieren. Das Leid habe ich irgendwie nicht so gesehen.
Herr Jesus.
Wenn du 85 bist, einerseits ist es schön, dass du mit 85 eingenommen hast, aber es sind halt noch 45 Jahre vergangen, wo genau. du mit im Kreis rumlaufen bist. Mhm. Ja.
Und dann auch in dieser langen Zeit treu zu bleiben. Mhm. Ja. Ja. Und diese Vision nicht zu verlieren, auch nicht nach 45 Jahren. Das war immer noch frisch in seinem Herzen. Ja. Das ist für ihn nicht alt geworden, nicht überholt oder so, sondern er wollte es immer noch haben. Ja. Und da hat mir gefallen, er heißt Caleb, der Sohn des Jephune, der Kenasiter. Und Kenas heißt Jäger. Ja. Und er ist etwas nachgejagt, er war ein Jäger. Ja. Wie Paulus auch, er sagt, ich jage nach. Ja. Ich will Christus gewinnen, ja. Ich lasse davon nicht los. Ja? Um jeden Preis will ich das haben. Und er hatte diese Natur, diese Jägernatur. Das finde ich auch so gut. Er sagt: Gib mir dieses Gebirge, ja. Ich will es haben. Ich denke auch beim Herrn ist es sehr gut. Manchmal denken wir: Ah, der hat mal sehen, was der Herr mir dann gibt, ja. Aber dem Herrn gefällt es auch, wenn wir ihn um etwas fordern. Herr, gib mir das. Ja? Ich will das haben. Ich will das Gemeindeleben haben. Ich will die Wirklichkeit von ihm haben. Ich will die Erfahrung meines Geistes haben. Wir haben so viele Lieder über den Geist gesungen. Ja? Den Lebensstrom. Und wie er uns belebt und Kraft gibt. Jeden Tag. Es ist gut, sich zu jagen und zu sagen, Herr, gib's mir. Ich will in dieser Kraft leben. Ja? Ich möchte das haben. Und was dich hindert, okay, wir tun es weg. Ja. Schaffen wir es zur Seite. Mit dem Herrn geht es. Er wird Wohlgefallen uns haben. Manchmal scheint da die Hindernisse so groß zu sein. So unüberwindbar. Ja, in unser, wie geht es jemals? Ich erinnere mich, das war ziemlich am Anfang, wo der Herr mein Herz oder uns gewonnen hat. Damals war für mich es unvorstellbar, wie ich jemals da leben kann, ohne immer jeden Tag Fernsehen zu gucken oder sowas. Ja. Das war so ein wichtiger Teil in meinem Leben.
Echt, denn wir Fernsehen?
Wir hatten, ja klar. Und das war halt, wir hatten nur 3 Programme, aber dann halt immer Videos ausgeliehen und so. Das war so Teile, das war irgendwie Teil meines Lebens, ja, und dann immer halt auch irgendwelche Lieder, Radio habe ich halt immer viel gehört. Und irgendwann war so ein Punkt, da hat mein Bruder dann gesagt, nach so einer Juko, er will das nicht mehr. Er will nicht mehr die Zeit damit verbringen. Ja? Und dann wollte ich mitziehen, ja, okay, wenn er so eine Entscheidung trifft, dann ich will auch mit nachjagen, dann mehr den Herrn zu geben, sich zu geben. Und das war interessant. Wir hatten dann auch, wir hatten wirklich dann mehr Gemeinschaft. Wir haben uns dann auch unter der Woche getroffen, ja, haben morgens zusammen das Wort gelesen, einfach Gemeinschaft gehabt. Und dieses, ja, das Wunderbare war wirklich, das, was für mich so eine große Sache war, Fernseh, diese ganze Musik, die Dudelei, die man sich immer anhört, das hat so dazugehört zu meinem Leben, Aber es war durch die Gemeinschaft ersetzt worden. Ja? Und es war alles da, aber es hat uns nicht mehr interessiert, es hat uns nicht mehr beherrscht. Ja? Irgendwie nach ein paar Monaten dachte ich, ja, stimmt, es steht der Fernseher noch rum, aber niemand schaltet ihn mehr an. Ja? Und es war einfach wirklich ein, was ich mir vorher nicht vorstellen konnte, aber der Herr hat uns da gezogen. Das war schön, es war auch nicht ich alleine. Ja? Ich hatte meinen Bruder gehabt, ja? Und wir haben diese Gemeinschaft gesucht und der Herr hat uns wirklich, da haben wir Land für ihn eingenommen. Das war sehr kostbar. Und ja, lob den Herrn, er gibt uns dieses Land.
Amen.
Ja, könntest dich auch irgendwie ärgern, dass wir jetzt immer noch so ein kleiner Haufe hier sind. Und dann kommen mal wieder ein paar mehr und dann sind sie wieder weg und so. Wie Wilfried sagte, weißt, über die Jahre hinweg, kannst du sagen, Herr, was ist denn los? Vielleicht nur ein Raum, der muss fünfmal so groß sein. Und super viele Leute und so, aber der Herr macht es nicht fest. Das müssen wir auch sehen. Der Herr macht es an der Menge nicht fest, er macht es an bestimmten Personen nicht fest. Er hat seine eigene Festigkeit. Mhm. Und wir haben zwei Wege. Entweder wir lassen uns darauf ein und gehen mit ihm seinen Weg, oder gehen halt unseren Weg. Und wie gesagt, das ist, ich muss es nochmal erwähnen, John So hat Bücher geschrieben über den Weg, wie man rauskommt aus Spaltungen und den Weg der Einheit geht. Und heute nach 40 Jahren, weißt du, verlässt er seinen Weg von damals und schreibt jetzt keine Bücher, jetzt redet er da halt und macht alles zunichte, was er damals geschrieben hat, verstehst du? Da war ich verrückt. Und das, was weiß ich, um welcher Gründe willen, das ist mir auch wurscht, das ist seine Sache. Aber das zeigt einfach, wir müssen den Weg des Herrn festhalten. Ja?
Und halt auch demütig bleiben.
Ja, bis zum Ende. Mhm. Und nicht aus irgendeinem. Der Feind kommt natürlich mit allem.
Mit allem,
weißt du? Ich weiß nicht, was deine Schwachstelle, da kenne ich dich zu wenig. Aber der Feind kennt sie, ich sag sie dir. Der weiß, wo du zu packen bist. So, sei wachsam. Und er kennt meine Schwachstelle. Ist ganz andere wie deine. Und er hat wieder eine ganz andere. Wir haben alle Schwachstellen. Aber mit dem Herrn ist wurscht,
ja,
wo die Schwachstelle ist. Der Herr macht sie dicht.
Da habe ich gelesen, Johannes 10. Wenn er die eigenen Schafe alle herausgebracht hat, geht er vor ihnen her. Und die Schafe folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen.
Amen.
Einem Fremden aber werden sie nicht folgen,
Halleluja,
sondern werden vor ihm fliehen, weil sie die Stimme des Fremden nicht kennen.
Amen. Aber ich denke, Fred,
die Uhr
haben
das
Ziel
erreicht.
Wir haben einen Ticket später angefangen. Ja.
Ja,
das kommt mir gar zu spät vor.
Ja, lob den Herrn.